gar nicht so einfach, das mit der Maske. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich an den Bildschirm und ich begrüße euch alle miteinander. Schön, dass ihr da seid. Und besonders, weil sie es nicht so gerne mag, möchte ich jemanden heute ganz besonders begrüßen. Und sie merkt schon, die Spannung steigt in ihr. Das ist natürlich Birgit Hane. Wir dürfen nicht rufen, aber wir dürfen ihr mal einen Applaus geben. Birgit, es ist uns immer eine besondere Freude, wenn du bei uns bist. Ja, ich habe noch eine kurze Information an euch. Wir starten kommende Woche, genau genommen morgen um 6 Uhr morgens, mit einer Gebetswoche. Wir wollen uns als Gemeinde auf Ostern vorbereiten und wir werden an jedem Tag 3 Sessions haben, um 6 Uhr, um 12 Uhr und um 20 Uhr. Das alles findet über Zoom statt und wir möchten einfach als Gemeinde zusammenkommen und miteinander beten. Dazu bist du herzlich eingeladen und dazu hast du auch eine Mail bekommen und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir auf Ostern schauen dürfen, ganz besonders in dieser Zeit. Ganz besonders in dieser Zeit, Jesus. Ich danke dir, dass du etwas getan hast, was einzigartig ist, was niemand wiederholen kann und doch so entscheidend ist für unser Leben. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir das immer mehr verstehen, immer mehr dort hineinwachsen, Jesus, weil du uns liebst. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr Serien schaut. In der Serie How I Met Your Mother, da gibt es eine Person und die heißt Robin. Und die in einer Folge trifft sie vollkommen verwirrt bei ihren Freunden ein. Und sie ist geschockt, sie ist verwirrt und sie weiß nicht, was passiert ist. Also normalerweise erlebt sie ihren Alltag so. Sie geht durch die Straßen und Menschen, ganz besonders Männer, sind ihr immer ganz besonders zugewandt. Und sie, wenn sie an Schlangen steht, steht sie nicht an Schlangen, sondern die Männer lassen sie immer ganz lieb vor. Und selbst wenn sie bezahlt, muss sie meistens nie den Kaffee bezahlen. Und doch an diesem Tag war alles anders und das hat sie total verwirrt. Sie steht an den Schlangen, keiner lässt sie vor. Sie holt sich den Kaffee und sie muss ihn bezahlen. Und das Verwirrendste war für sie, die Männer haben ihr gar keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Sie war wie Luft. Und dann sagt ihre Freundin Lilly zu ihr, wusstest du das nicht? Hey, das ist dein Verlobungsring. Der hat eine magische Wirkung. Du bist jetzt vergeben und du bist für die Männer unsichtbar. Und sie geht dann so in die Bar. Kein Mann beachtet sie. Sie nimmt den Ring ab. Alle Männer kommen auf sie zugelaufen. Sie nimmt den Ring wieder an. Alle Männer gehen wieder von ihr weg. Also auf jeden Fall zu empfehlen, die Folge sich mal anzuschauen. Es ist ja ganz witzig dargestellt und doch ist es interessant und spannend, dass ein Verlobungsring eine Veränderung geschaffen hat, die so welche Auswirkungen hatte. Und sie wusste einfach nicht davon. Und ich glaube, so ist es auch im Glauben bei uns oft, dass es uns so geht wie Robin. Und wie bei Robin sollen wir aber nicht in Unwissenheit bleiben, nämlich Gott hat uns sein Wort geschenkt. Und deswegen starten wir passend zu Ostern eine neue Predigtreihe. Sie heißt Verbunden mit Jesus, wie Ostern uns verändert. Ostern ist ein Phänomen und Ostern ist der größte Tag für uns in der Geschichte. An Ostern hat Jesus für uns alles geregelt. Und warum? Weil er hat es vollbracht. Und doch will Ostern so viel mehr für uns sein, als nur für uns etwas geregelt zu haben. Paulus beschreibt zum Beispiel die Auferstehung und sagt, hey, wie Gott Jesus hat von den Toten auferstehen lassen mit dieser Kraft. Hey, sie möchte auch in uns wirksam sein. Und ihr müsst euch vorstellen, Tote auferstehen lassen ist schon ziemlich gewaltig. Bei Ostern geht es also nicht irgendwie um eine Typveränderung nach dem Sinne, hey, eine Frau braucht mal eine neue Frisur, um einen neuen Typen zu haben. Oder der Mann entscheidet sich, ein bisschen was gegen den Bauch zu tun. Sondern hier geht es wirklich um Transformation. Also etwas, das so tief geht in unsere innerste DNA, dass wir eine richtige Wesensveränderung erleben. Und das haben die Christen damals erlebt, in der ganzen Kirchengeschichte. Und auch heute erleben das Christen. Hey, und das wünsche ich uns so sehr. Doch die Frage ist, wie vollzieht sich das Ganze nun? Wie vollzieht sich dieser Osterprozess an unserem Leben, dass wirklich Veränderung stattfindet? Hey, was für Auswirkungen hat dieser Glauben auf unser Leben und was für Konsequenzen? Und eine andere Frage natürlich auch, hey, brauchen wir das überhaupt? Und wir wollen uns deshalb in den kommenden 4 Wochen den Römerbrief anschauen und wollen daraus Antworten auf diese Frage finden. Und ihr müsst euch vorstellen, ein bisschen zum Hintergrund des Römerbriefes, das ist ein sehr spezieller Brief. Also Paulus, der Schreiber, der kannte diese Gemeinde gar nicht persönlich, aber er hatte diese Sehnsucht, sie zu besuchen. Und deswegen hat er diesen Brief geschrieben, um sich vorzustellen und ein persönliches Glaubensbekenntnis voranzuschicken. Der Brief ist also nicht aus so einem Gefühl herausgeschrieben oder aus den Problemen, wie sie oft immer Gemeinden hatten, sondern sie ähnelt vielmehr einer theologischen Darstellung. Und den Römerbrief könnt ihr euch vorstellen wie so ein Plädoyer, was ein Anwalt am Ende eines Gerichtsprozesses nochmal so auf den Tisch haut. Also wir befinden uns heute und in den kommenden Wochen sozusagen in einem Gerichtssaal. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal von euch in einem Gerichtssaal war, aber wir haben es bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Da kann es schon mal heiß hergehen, aber im Gericht, dort zählen nur Fakten. Und diese Fakten sind entscheidend und bestimmen über das Urteil. Ob du schuldig oder unschuldig bist. Ob du bestraft wirst oder sogar eingesperrt wirst. Oder ob du weiterhin dein Leben in Freiheit gestalten kannst. Und Paulus möchte uns also mit diesem Brief, mit seiner Beweisführung, mit seinem Plädoyer, Fakten für unser Leben schaffen, die entscheiden, wie wir unser Leben gestalten können. Und deswegen ist wichtig für uns zu wissen, hey, Wissen ist Macht. Und das bezieht sich auch auf unseren Glauben. Wissen gibt uns ein klares Verständnis über all die Begebenheiten, in denen wir uns befinden. Und sie gibt uns eine klare Perspektive, auf die wir uns ausrichten können. Und wir erleben das doch gerade in unserem Leben, in unserem Land, in unserer Welt so anders. Hey, wie hart ist es gerade, ein positives, gutes Leben ohne klare Perspektive zu gestalten? Wir leben in Unsicherheit, wir haben ständig Fragezeichen, was ist das Ergebnis? Hey, wir sind ständig frustriert, wir fühlen uns ohnmächtig und manchmal geht uns das auch zum Glauben. Aber die Bibel sagt, hey, so soll es bei uns nicht sein. Wir steigen in Römer 6 ein und in dem Anfang beschreibt Paulus das rechte Verhältnis zwischen Menschen und Gott. Und das Ergebnis lautet, hey, der Mensch ist nur aufgrund seines Glaubens an Jesus gerettet, gerechtfertigt und angenommen. Also durch sein Werk am Kreuz, das, was er am Kreuz getan hat, stehen wir wieder in der rechten Beziehung, in der richtigen Beziehung mit Gott. Und das nicht aufgrund, dass wir irgendetwas geleistet hätten. Also entscheidend ist, hey, was hat Jesus getan? Und dies kennen wir alles unter dem ultimativen Begriff der Gnade. Also Glaube ist nicht etwas, was du erreichst, sondern Glauben empfangen wir. Und am Ende von Kapitel 5 könnte man eigentlich sagen, hey, Paulus ist fertig mit seiner Rede. Er hat alles gesagt, was entscheidend ist. Aber es ist so wie in der Vorlesung, am Ende könnten da ja noch so ein paar Fragen sein. Wie hast du denn das und das gemeint? Und so geht er in diesen Gerichtssaal mit einem imaginären Widersacher und setzt sich mit diesem auseinander. Und diese Person könnte ihn ja fragen, hey, warte mal, Paulus, du hast doch gesagt, es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Wunderbareres als die Gnade Jesus. Ja, ganz genau, würde Paulus sagen. Hey, warte mal, dann macht es doch Sinn, so zu leben wie bisher. Weil ich meine, es ändert doch nichts an meinem Verhältnis zu Gott. Und du hast doch gerade gesagt, hey, Gott vergibt so gerne. Hey, wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade noch viel größer, hat er im vorigen Kapitel gesagt. Und deswegen ist doch Sünde eigentlich eine richtig gute Sache. Weil wenn ich sündige, dann gebe ich Gott immer wieder die Gelegenheit, mir seine Gnade zu schenken. Also Paulus, deine Fakten, die du hier gerade dargestellt hast, sind eigentlich, Sünde bewirkt Gnade. Also ist doch Sünde eine richtig klasse Sache. Es ist also eine spannende Frage, warum sollte uns diese Nachricht an Ostern eigentlich verändern? Und genau in diese Kerbe schlägt Paulus in Kapitel 6 immer und immer wieder hinein. Was hat es auf sich mit Christsein und der Realität der Sünde? Hey, welche Veränderung hat Ostern in unser Leben gebracht? Und wie kann das auch ganz konkret heute in unserem Leben Veränderung bringen? Und das wollen wir mal uns gemeinsam anschauen. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollen Maßen auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Und ich springe jetzt nochmal auf 16, weil er da nochmal ein bisschen nachhämmert. Ihr wisst doch, wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben, oder ihr wählt den Gehorsam. Dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Gott sei Dank, früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Ich gönne mir mal kurz einen Schluck auf euch. Vielleicht ist es nicht nur mir aufgefallen, sondern auch dir. Paulus benutzt ziemlich häufig das Wort gestorben und tot. Und genau darum geht es heute. Ostern verändert uns, nämlich im Gestorbensein. Sterben und Tod sind ja bei uns ziemlich negativ behaftete Worte. Ganz besonders jetzt auch in der Corona-Zeit. Wir gehen da ganz emotional ran. Wir hören, hey, bleib zu Hause, sonst sterben Menschen. Das haben wir gehört. Und meint das Paulus? Was hat es also auf sich, wenn Paulus davon spricht, dass wir gestorben sind? Und was kann uns Tod und Sterben für eine Perspektive für unser Leben eröffnen? Also was hat dieses Wissen für eine Kraft in unserem Leben? Hey, wisst ihr das nicht? Weißt du das nicht? So formuliert das zumindest Paulus und er agiert so ein bisschen wie diese Freundin Lilly, die unerlässlich versucht, ihrer Freundin das verständlich zu machen. Und so versucht auch Paulus, uns dieses Wissen darüber zu vermitteln und ihnen klarzumachen, hey, Ostern hat Folgen. Da ist etwas passiert und das hat alles verändert. Und den ersten Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, dass Paulus sagt, Sünde ist ein Königreich. Unser Verständnis über die Sünde ist ja meistens, wir denken, hey, Sünde ist eine falsche Tat. Ich habe was getan, was Gott missfällt. Aber Paulus benutzt hier Sünde als eine Macht, als einen Machtbereich, und in dem man leben kann. Wie wir leben in Deutschland, und so beschreibt Paulus diese Sünde als einen Machtbereich. Und ihr müsst euch vorstellen, und in diesem Machtbereich herrscht die Sünde ganz legal. Das ist ihr Machtbereich und sie darf dort herrschen. Jeder, sagt Paulus, der nicht Jesus als Retter angenommen hat, egal, was er auch mal Gutes und auch zukünftiges Gutes in seinem Leben tut, lebt in diesem Königreich und ist diesem Königreich sogar untergeordnet. Also wir lesen in Vers 7 von diesem Herrschaftsbereich und in Vers 16 drückt es Paulus sogar so krass aus, dass er sagt, wer in diesem Königreich lebt, diesem Königreich unterstellt, ist wie ein Sklave vollkommen unterstellt. Also die Sünde ist sozusagen sein Meister und hat vollständige Kontrolle über diese Person. Und Paulus sagt damit, hey, weißt du, es gibt eigentlich nur zwei Kategorien von Menschen. Geistlich gesehen Menschen, die an dieses Königreich gebunden sind und geistlich gesehen Menschen, die an dieses Königreich gebunden sind. Es gibt keine Neutralität irgendwie dazwischen. Es gibt kein und auch kein Drittes Reich oder irgendwie eine Doppelstaatsbürgerschaft, sondern es gibt nur diese zwei Reiche. Paulus sagte, jeder von uns lebt für etwas. Das hat Gott in unsere DNA gelegt. Und wenn das nicht Gott ist, dann wird es etwas anderes sein, für das wir leben. Und da kann es ganz unterschiedliche Dinge betreffen. Hey, für den einen ist das Leistung, aber auch Familie, Sicherheit, vielleicht auch Romantik, den perfekten Partner zu finden, körperliche Attraktivität. Und das ist dann unser Meister. Das ist dann das, was uns bestimmt. Und Paulus sagt, hey, das ist die Rechtsgrundlage. Hier geht es nicht darum, wie wir uns fühlen oder so, sondern es geht um klare Fakten, um eine Rechtsgrundlage. Es gibt dieses Reich und es gibt dieses Reich. Und dann führt Paulus nun seine Argumentation fort und sagt, hey, als du Jesus angenommen hast, seid ihr der Sünde gestorben. Als du Jesus angenommen hast, bist du diesem Reich, dieser Sünde gestorben. Und ihm geht es hier nicht um einen emotionalen Tod, das ist ja das, was wir damit verbinden, Verlust, einen Menschen, den wir lieben, sondern es geht um diesen medizinischen Aspekt, um die Rechtsfolgen und die schaffen Fakten für unser Leben. Hey, was passiert, wenn jemand stirbt? Was passiert? Jeglicher Anspruch an den Verstorbenen fällt in sich zusammen. Niemand hat mehr, kann mehr etwas verlangen oder etwas fordern. Ja, du kannst einen Riesenberg Schulden haben und wenn du stirbst, ja, dann hat die Bank halt Pech gehabt. Selbst ein Strafverfolger, du könntest 100 Menschen ermordet haben. Wenn du stirbst, dann kannst du dafür zumindest gerichtlich nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Sterben verändert die Rechtslage radikal. Im Sterben liegt also auch eine Befreiung. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ein Mensch, der sehr alt war und der am Ende so hin sehr stark gelitten hat und diese Person sich nur noch gewünscht hat, zu sterben, um erlöst zu sein. Und dies gilt auch für uns in Bezug auf die Sünde. Und Paulus fügt seine Beweisführung fort. In 6 Malen, wo er von Sterben spricht, spricht er 3-mal davon, dass das Ganze kein Solo-Geschehen ist. Das Sterben hat nichts nur mit etwas mit dir zu tun, sondern ist ein Gemeinschaftsakt. Nämlich dort sagt Paulus, wir sind mit ihm am Kreuz gestorben. Also diese Verbundenheit, was ja auch unser Titel ist, verbunden mit Christus, ist so tief, dass wir dadurch eine Teilhabe haben an seinem Tod. Es ist also etwas faktisch geschehen in deinem Leben. Hey, der alte Mensch mit seiner sündigen Natur, der an dieses Reich dieser Sünde gebunden war, ist mit am Kreuz gestorben. Und wisst ihr, was der Beweis dafür ist, sagt Paulus? Ich habe es nicht mitgebracht, ich habe es nicht gefunden. Wer mich kennt, weiß, ich bin unordentlich, hätte meine Frau wahrscheinlich vorfragen sollen. Der Beweis dafür ist dein Todesschein. Zumindest wenn du getauft bist. Denn dann hast du eine Taufurkunde. Paulus sagt, hey, wisst ihr nicht, was bei dieser Taufe geschehen ist? Wisst ihr nicht, was diese Taufe symbolisiert? Hey, du hast Jesus dein Leben gegeben. Du hast dich ihm verpflichtet und du hast dich mit ihm vereint. Und das in Bezug auf deine Vergangenheit und auch in Bezug auf deine Zukunft. Hey, das Alte ist gestorben und Paulus betont sogar, es ist begraben, unwiderruflich und Neues ist auferstanden. Hey, ich bin jetzt seit fast 14 Jahren getauft, also ich komme jetzt langsam in die Jahre, wo ich länger getauft bin, als nicht getauft bin. Und wenn ich mich daran erinnere, ist es so, als wäre es gestern gewesen. Ich gehe in dieses Wasser hinein. Und wir hatten damals noch diese alte Taufformel. Ich will nicht sagen, dass die jetzt viel besser war oder sowas, aber die hat ganz schön was ausgedrückt. Ich stand da im Wasser und habe gesagt, hey, ich sage ab von Hölle, Tod und Teufel und folge Jesus Christus nach. Für mich war ganz klar, als ich in diesem Wasser stand, hey, dieser alte Daniel, der wird jetzt begraben. Und wenn ich aus diesem Wasser komme, dann startet ein ganz neues Leben mit Jesus. Und genau das geschieht in unserer Verbundenheit mit Jesus. Diese Fakten schafft unser Glaube an Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn wir uns mit Sündige beschäftigen, hey, wie oft versuchen wir, selbst dieses Sterben zu produzieren? Wie wir uns verkrampft versuchen, diese Sünde, die so schwer auf unserem Leben manchmal lastet, abzusterben. Versuchen selben uns zu kreuzigen, aber man kann sich nicht selber kreuzigen. Und das will Paulus uns klar machen, hey, das war ein Außeneingriff. Und so sagt Paulus auch weiter, hey, wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jesus hat es getan, nicht wir. Aber in der Verbundenheit mit Jesus ist es auch in unserem Leben geschehen. Gott gibt dir neue Zugehörigkeit. In der Verbundenheit mit Jesus gibt Gott dir neue Zugehörigkeit und er bürgert dich ganz legal aus. Aus dem Reich der Sünde in das Reich und in den Macht- und Segensbereich Christi. Es ist so wie beim Fußball oder auch beim Basketball. Wenn Spieler getauscht werden, hey, der wird freigekauft und er gehört jetzt zu dieser Mannschaft. Und der Vertrag, der vorher mit dieser Mannschaft galt, hat gar keine Bedeutung mehr, sondern er ist jetzt an diesen neuen Verein gebunden. Und warum ist dieses Verständnis jetzt so wichtig für dich und mich? Warum ist dieses Wissen so wichtig für uns? Weil dieses Wissen um unsere Zugehörigkeit, dort wo wir zugehören, hat große Auswirkungen auf unsere Lebensführung. Schauen wir uns mal Beziehungen an. Also ich habe leider jetzt gerade keinen Ehering um, weil ich wurde vor ein paar Wochen operiert und meine Finger sind so ein bisschen dick geworden. Meine Frau muss mir irgendwann mal wieder meinen Ring wiedergeben. Aber ich bin auf jeden Fall verheiratet. Und warum habe ich geheiratet? Ich meine, hey, wir wissen doch heute, Liebe braucht doch keinen Ring. Aber es ist eine Sache, hey, sich zu verlieben und es ist eine andere Sache, einer Person sein Leben zu geben. Und erst dies schafft eine wahre Zugehörigkeit und bindende Liebe. Es ist eine Sache, verliebt zu sein, und es ist eine andere Sache, sich einer Person wirklich zu verpflichten. Ich liebe nicht nur einfach meine Frau, sondern mit meiner Hochzeit, mit meiner Ehe, habe ich mit ihr einen Bund geschlossen. Ich habe gesagt, hey, du und ich, wir gehören für immer zusammen und wir sind eins. Wir sind nicht mehr zwei, sondern wir sind eins. Und nichts außer Jesus kann zwischen diesen Bund kommen. Und keine andere Beziehung in meinem Leben ist so wie die Ehe zu meiner Frau. Herr, jeder Mann soll wissen, ah, okay, die gehört zu Daniel. Herr, und jede Frau soll auch wissen, dieser Mann gehört zu Ellie. Und es ist auch nicht mehr so, dass ich immer durch die Gegend laufe und noch Ausschau halte, hey, ist hier eine gute Person für mich? Ist hier vielleicht jemand, mit dem ich mein Leben finde? Nein, ich brauche es nicht mehr, sondern ich habe meine Zugehörigkeit gefunden und ich habe mich dem hingegeben. Und doch, jetzt kommt das Knifflige und darauf geht Paulus auch ein. Ich bin zwar den Frauen gestorben, okay? In meiner Ehe bin ich den Frauen gestorben, aber die Frauen gibt es immer noch. Die sind ja nicht einfach weg. Und doch, wenn eine Frau mir nahe kommt, werdet ihr jetzt immer sagen, der hat zwar keinen Ring um, aber der ist verheiratet. Dann weiß die Person, ah, okay, der ist vergeben. Der ist nicht mehr zu haben. Und selbst wenn es diese Person nicht interessieren würde, wüsste ich es aber. Ich wüsste aber, hey, ich habe meine Zugehörigkeit und in einem anderen Bereich habe ich nichts verloren. Hey, wir sind der Sünde gestorben, aber das Königreich der Sünde ist weiterhin dort. Und deswegen schwenkt jetzt Paulus von dieser Rechtslage, die wir wissen sollen, hin zu einer Aufforderung. Und wir lesen noch ein Stück weiter. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Hey, Paulus geht es nicht um eine Theorie, sondern bei all diesen Rechtslagen, die Paulus und dieser Beweisführung, die Paulus aufführt, geht es ihm um unser Leben. Denn er weiß, Glauben ist etwas Lebendiges, das in uns und durch uns wirkt. Aber mit der anderen Seite, mit dem Reich der Sünde, ist es auch so. Sie ist auch lebendig. Und beide halten Ausschau nach uns. Beide halten Ausschau nach uns und suchen, wie Paulus beschreibt, nach Waffen, nach Gliedern, die sie gebrauchen können. Und auch wenn wir der Sünde gestorben sind, ist sie lebendig und sie versucht, sich immer wieder auf das Spielfeld zu schmuggeln und ins Gespräch zu bringen. Und sie tut immer so, als wären wir ihr weiterhin unterstellt. Sie versucht uns abzuwerben, zu sagen, hey, komm hier zu mir rüber, hier ist es viel besser. Oder sie belästigt uns so lange, bis wir im Glauben ermüden, und irgendwann wieder so funktionieren wie früher. Schauen wir uns mal Petrus an. Petrus hatte ein paar knackige Jahre mit Jesus gehabt. Und was passiert? Er verrät ihn. Er verrät Jesus. Und was tut Petrus daraufhin? Er geht wieder dorthin, wie er früher gelebt hat. Wo findet ihn Jesus? Auf dem Boot Fische fangen. Und dabei hat Jesus ihn doch zu was ganz anderem berufen, hat gesagt, hey, du wirst nicht mehr Fische fangen, von jetzt an wirst du Menschenfischer. Aber Petrus ist genau wieder zu dem zurückgegangen, was ihm vertraut war. Und Paulus sagt, lass es nicht zu, dass die Sünde euren sterblichen Leib beherrscht. Und dieser sterbliche Leib ist nicht negativ zu verstehen, sondern es geht hier um ganz normale Bedürfnisse. Wir haben einen Leib und der stirbt irgendwann und der hat ganz normale Bedürfnisse. Jeder von uns hat heute Morgen, hoffe ich zumindest, schon was gegessen oder wird es heute auf jeden Fall noch tun, es sei denn, du fastest gerade. Jeder von uns wird heute schon etwas getrunken haben. Hey, jeder normale Mensch hat einen ganz normalen Sexualtrieb. Jeder von uns hat das Bedürfnis nach Selbstschutz. Jeder von uns hat den Bedarf nach Ruhe. Und es ist total wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse achten und sie pflegen. Doch Paulus sagt, jetzt kommt das, was an dieser Sünde so hinterlistig ist. Sie will sich unserer Bedürfnisse bemächtigen und diesen ganz normalen Lebensdrang, den wir haben, in Gier verwandeln, sodass es uns versklavt. Und eins kann ich euch sagen, ich habe gesagt, ich bin 14 Jahre getauft. Wir Christen tun nicht instinktiv das Richtige. Nur weil wir jetzt zu Jesus gehören, heißt nicht so, hey, wir machen alles richtig, wir können gar nicht mehr anders. Es wäre nicht richtig und jeder von uns hat das schon erlebt, es wäre nicht die Wahrheit. Paulus sagt also, wir haben diese Rechtsgrundlage, aber sie funktioniert nur durch Absage und Zusage. Durch Absage sagt Paulus, stellt euch nicht zur Verfügung. Stellt euch nicht zur Verfügung, ganz aktiv. Ich war letztens mit meiner Family im Waldbürger Busch auf dem Spielplatz spielen und so. Und da gibt es so eine kleine Parkinsel und ich fahre darauf. Und was sehe ich? Was wohl? Ein Porsche nimmt natürlich zwei Parkplätze. Was soll ich da machen? Die Abwerbung war groß. Boah, guck mal, das kann der doch nicht machen. Du könntest ihn jetzt zuparken. Oder sonst andere schöne Sachen machen, verpasse ihn doch zumindest einen Denkzettel. Ich musste mir jetzt einen neuen Parkplatz suchen, musste meine Kinder rauslassen, musste da um der Gegend rumfahren und so. hey, ich musste ganz klar absagen. Das war nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Und es passiert durch eine ganz klare Zusage. Und diese ganz klare Zusage passiert nicht von selbst. Hey, Paulus sagt später in Römer 12, Vers 21, wir sollen nicht Böses mit Böses überwinden, sondern mit Gutem. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Eine ganz bewusste Entscheidung, eine Zusage, die wir auch mit Jesus jeden Tag im Alltag erleben und uns fordert, uns herausfordert. Aber eins sagt uns Paulus heute Morgen, oder wann auch immer du das schaust, ohne Karfreitag würde es kein Ostern geben. Ohne Karfreitag gibt es kein Ostern. Herr Jesus hätte gerne diesen Kelch an sich vorüberziehen lassen. Hat gesagt, hey, wenn es irgendwie möglich ist, dann möchte ich ihn nicht trinken. Er ist zu groß, er ist zu heftig. Aber er wusste, dass ohne seinen Tod wird es keine Auferstehung geben. Und ohne seine Auferstehung wird es kein neues Leben geben. Und deshalb ist es so wichtig für uns zu verstehen, diese Rechtsgrundlage, hey, wir sind für die Sünde gestorben und sie hat keine Macht mehr über uns. Und dazu müssen wir uns immer wieder entscheiden. Und immer wieder, wo sie uns abgeworben vielleicht hat, uns überredet hat, sich eingeschlichen hat, dann ist es auch immer wieder eine wichtige Entscheidung, hey, diese Sünde ans Kreuz mit Jesus zu bringen. Lass mich dir noch ganz kurz ein paar Anregungen geben, wo es Dinge vielleicht gibt, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben und doch vielleicht Dinge in deinem Leben sind, die noch nicht gestorben sind und so viel Einfluss haben. Und ich möchte einfach nur zwei, drei Anregungen geben. Das eine ist Wut. Hey, Wut passiert meistens dort, wenn wir gehindert wurden, etwas zu bekommen oder nicht so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Hey, ist ganz normaler Alltag, erleben wir jeden Tag. Aber wenn Wut dein Meister ist, wenn du in dieser Wut lebst, hey, dann ballen wir unsere Fäuste, dann verschließen wir unsere Fäuste und sie sind nicht mehr offen zu empfangen. Ein weiterer Punkt ist Kontrolle. Woran merken wir am meisten, dass Kontrolle Herrschaft über unser Leben genommen hat? Wenn es uns sehr, sehr schwer fällt, barmherzig zu sein und zu vergeben. Weil wenn wir vergeben, dann lassen wir diese Kontrolle los. Dann lassen wir die andere Person entscheiden, was sie mit dieser Vergebung macht, was sie damit tut. Und deswegen halten wir lieber fest. Und wieder verschließen wir unsere Hände und sind nicht fähig zu empfangen. Und noch ein Punkt, den wir, glaube ich, gerade alle erleben, ist Angst. Herr, jeder von uns erlebt gerade Angst. Und es ist etwas ganz Normales. Wenn etwas Gutes in unserem Leben bedroht ist, dann sind wir besorgt. Aber wenn es auf einmal um etwas Endgültiges geht, etwas Endgültiges in Gefahr steht, dann sind wir fast wie von Angst gelähmt. Wir können nicht mehr klar denken und werden von dieser Angst getrieben. Und wie stark erleben das momentan Menschen in dieser Zeit? Hey, und aus Schutz ziehen wir uns zusammen und unsere Hände bleiben nur bei uns und sind nicht fähig zu empfangen. Und ich könnte noch so viele Bereiche aufführen, Beziehungen, Ansprüche, Erwartungen, alles natürliche Dinge in unserem Leben. Aber wenn unsere Zugehörigkeit, unsere Verbundenheit nicht für uns klar ist, wir nicht dieses Bewusstsein haben, dann können diese Dinge zu unserem Meister werden. Und dann gerät das Ganze in eine schiefe Bahn. Eine klare Zugehörigkeit, das, was Jesus uns gegeben hat, schafft in unserem Leben Bewusstsein. Dieses Wissen gibt uns Selbstbewusstsein. Ostern hat uns Selbstbewusstsein geschenkt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin als Mischling groß geworden. Halb Deutscher, halb Vietnamese. Und als Kind war das für mich nicht so einfach, weil ich nie eine klare Zugehörigkeit hatte. Ich war ständig auf der Suche nach meiner Identität. Hey, wo gehöre ich eigentlich hin? Und das hat mich immer total herausgefordert. Ich war nie ein Vietnamese, ich konnte nicht mehr die Sprache. Und ich war aber auch nie ein Deutscher, konnte die Sprache auch nicht so suchen. Aber weil wir diese Zugehörigkeit brauchen, habe ich mich immer dem angeschlossen, was mir in dieser Lebenssituation am verlockendsten schien. Was mir irgendwie das Gefühl von Halt und sowas gegeben hat. Freunde, Frauen, irgendwann waren es auch Werte, Respekt war für mich was ganz Wichtiges oder auch Leistung. Und ich kann euch nur sagen, dieser Lebensweg war so anstrengend und am Ende hat es nie gehalten. Und auch Glaube kann so anstrengend sein. Auch Glaube kann nicht halten, wenn wir diese Rechtslage, dieses Bewusstsein für uns nicht klar haben. Aber wir dürfen wissen durch Paulus, hey, bei Christus ist das anders. Paulus macht uns Mut und sagt, hey, ihr müsst nicht verzweifeln. Du musst keine Angst haben, oh, entscheide ich mich für die Seite oder die Seite. Du musst nicht mit Angst unterwegs sein, sondern wir lesen in Vers 14, die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wenn du Jesus angenommen hast, dann stehst du unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Hey, wir handeln nicht aus Druck und durch die Forderungen des Gesetzes, weil wir irgendwie Angst haben, bestraft zu werden, Angst haben, dass Gott uns abweist oder Gott uns vielleicht sogar rauskickt, sondern wir sind geborgen in der Gnade. Und erst unter dieser Gnadenordnung gelingt uns das Leben. Erst in dieser Freiheit, die Christus uns gibt, in dieser Verbundenheit, macht auch die Aufforderung Sinn, uns zu entscheiden für Gott oder das andere System. Eins sagt uns Ostern, hey, wir gehören zu Christus. Wenn du Jesus angenommen hast, dann gehörst du zu Christus. Es ist ein Herrschaftswechsel passiert und dieser Herrschaftswechsel hat bindende und gestaltende Macht. Hey, ich habe Sicherheit, weil Jesus sich an mich gebunden hat. Wir gehören zusammen und nichts kann uns mehr trennen. Und in dieser Perspektive schöpfe ich Kraft und schöpfe ich Perspektive für mein Leben und das sogar im Sterben. Und deswegen ist bei Christus Sterben nicht etwas Negatives, sondern etwas Wichtiges, Gutes für unser Leben. Herr Jesus möchte dir Identität schenken. Jesus möchte dir Identität schenken. Und was auch immer, sei es kommende Woche, sei es sogar heute noch, was immer die andere Seite von dir fordert, was sie meint, von dir verlangen zu dürfen, du darfst dir bewusst sein, was sie fordert, ist illegal. Es gehört nicht mehr zu dir, sie hat keinen Anspruch mehr. Egal, ob du dich gerade fühlst, ob Gott dich liebt, ob du ein toller Christ bist, egal, ob du wieder gerade total in Fettnäpfchen getreten bist, hey, deine Zugehörigkeit ist klar. Und wir stehen zu dem anderen System in keiner Schuldigkeit mehr. Hey, das gehört nicht zu dir. Und wenn du da drin gerade steckst, hey, dann hast du das Anrecht zu gehen. Warum? Weil du verbunden bist mit Christus. Hey, wir sind berufen, darum geht's nächste Woche, Auferstehung. Aber es ist auch jeden Tag eine Entscheidung, eine Absage, sich bewusst dazu entscheiden, hey, ich bin für dieses System, ich bin für den Machtbereich der Sünde, bin ich gestorben. Und dieses Bewusstsein wünsche ich dir. Hey, was macht so einen Unterschied in deinem Leben? Hey, Ostern lädt dich ein, diese Erfahrung zu machen. Ostern lädt dich ein, die Erfahrung der Zugehörigkeit zu machen. Und dieses Leben wünscht sich Jesus für dich. Er hat alles dafür in die Wege geleitet. Und es liegt nur noch an dir, das anzunehmen. Hey, es liegt nur noch an dir, zu diesem Jesus zu kommen und zu ihm zu sprechen. Zu empfangen, nicht zu leisten. Dazu lädt uns Ostern ein. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du uns durch Ostern befreit hast. Ich danke dir, dass du uns nicht nur unsere Schuld vergeben hast, sondern uns auch neues Leben geschenkt hast. Dass dieses alte Leben, das uns so zerdrückt, ja uns so schwer fällt, dass das gar nicht mehr unser Leben ist. Dass du uns zu einem anderen Leben berufen hast. Ich danke dir, Jesus, dass du in unserem Leben Fakten geschaffen hast. Fakten, die auf dir gründen, nicht auf unserer Leistung, nicht auf dem, wie wir uns gerade fühlen, sondern auf dich alleine, Jesus. Und ich danke dir, dass du zu uns stehst. Ich danke dir, dass du uns Identität schenkst. Und ich bete, Jesus, dass das ganz neu wieder in unser Bewusstsein hineinkommt. Wir gehören zu dir und du stehst zu uns. Amen.